Christian, schön dich zu sehen. Bisschen verschwommen auf meinem Bildschirm, aber schön dich zu sehen. Ich freue mich.
Ich hoffe, das wird noch besser. Bei mir bist du auch verschwommen. Aber ich habe hier so eine Uploading-Anzeige, 88%.
Bei mir ist er bei 87%. Ja, das ist diese Technik, ey. Das ist.
Was benutzt du?
Ich glaube, das wird alles gut. Riverside FM. Das hat, wenn das am Desktop läuft, sehr viele Vorteile, aber da meine WLAN-Verbindung so schlecht ist auf diesem Platz, wo ich hier gerade bin, machen wir das Ganze jetzt über mein Telefon mit hier AirPods.
Oh nein, nicht mit AirPods. Das hat man mir gesagt, dass das niemals benutzt werden soll.
Ja, es ging nicht anders. Ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll. Guck mal, ich habe sogar wirklich alles bei. Kopfhörer, Mikrofon, Gerät zum Aufzeichnen. Hat alles nicht funktioniert. Sollte alles nicht sein. Umso schöner, dass es trotzdem klappt.
Sag uns eine gute Nachricht, wo bist du?
Meine gute Nachricht, ich bin in Nordfrankreich. Ich bin noch in der Normandie, kurz bevor die Normandie zur Bretagne wird, in Le Rosel. Und Le Rosel ist, wir stehen mit unserem Wohnmobil ungelogen 10 Meter vom Strand entfernt. Ich schicke dir nachher noch ein Foto. Ich gucke aus meinem, wenn ich in meinem Bett liege, gucke ich direkt aufs Meer. Das ist traumhaft schön. Ich war gestern auch schon richtig schön surfen. Wir fahren ja immer hier hin, um zu surfen. Und nach dem Surfen habe ich mir das eine oder andere Weinchen gegönnt. Auch das ist eine gute Nachricht. Und dann kommt die schlechte Nachricht. Ich habe mir so hart in die Finger geschnitten, dass ich heute nicht surfen konnte. Das ist eine schlechte Nachricht. Ja, wir sind verbunden. Brothers in Fingers.
Brothers in Fingers. Auch geschnitten.
Wie geht's deinem Finger?
Geht wieder gut. Die Schrauben sind rausgenommen worden.
Ich soll kurz aufklären, Christian hatte einen Sportunfall und dann stand der Finger ein bisschen ab.
Der hat in die falsche Richtung gezeigt, aber jetzt ist alles wieder gut. Ist auch schon ein halbes Jahr
nicht
her.
Nicht nach oben, der hat nach unten gezeigt.
Er hat in die falsche Richtung. Nee, es war eher so ein bisschen nach links, wo er eigentlich im Lot sein sollte, hat er es nicht mehr getroffen, war so 45 Grad versetzt.
Hört sich gut an.
Ja,
Christian, noch eine Frage. Wie ist das Wetter in Berlin?
Mezzo. Jetzt kommt gerade die Sonne raus, aber es ist eigentlich ein schöner Herbsttag.
Okay, das freut mich. Ist ja auch gut, wenn es nicht ganz so warm ist.
Aber bei dir sind auch Wolken. Ich sehe da mehr Wolken als alles andere.
Das sind weiße Wolken, das sind Schäfchenwolken. Hier ist vor allem ordentlich Wind. Und heute hat sich schon beruhigt, aber gestern und vorgestern war richtig dolle Wind. Richtig dolle. Husch.
Aber gut zum Schlafen.
Christian, ich bin gespannt. Was ist deine gute Nachricht?
Meine gute Nachricht dreht sich heute, wie ich es beim letzten Mal angekündigt habe, um das Thema Whistleblower. Du weißt, was ein Whistleblower ist?
Ja, ein Pfeifenbläser.
Falsch. Auf Deutsch spricht man vom Hinweisgeber, von der Hinweisgeberin oder von der Informantin oder dem Informant. Also eine Person, die für die Öffentlichkeit wichtige Informationen aus einem geheimen oder geschützten Umfeld enthüllt. Also Whistleblower informieren Gemeinden über Missstände, die ohne ihre Offenlegung geheim bleiben würde. Ja, alles, was die hervorzerren ans Licht der Öffentlichkeit, würde normalerweise verborgen bleiben. Und das hat unterschiedliche Beweggründe. Es gibt in Deutschland, ich glaube, Whistleblower ist mittlerweile etablierter als Hinweisgeber. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Würdest du eher Whistleblower sagen oder Hinweisgeber?
Whistleblower.
Es gibt aber ein Gesetz.
Ganz klar.
Da komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Seit 2023 gibt es ein entsprechendes Gesetz. Dieses Gesetz benutzt den deutschen Begriff hinweisgebende Person. Man spricht also im Gesetzeskontext in Deutschland immer noch nicht vom Whistleblower. Man hat sich nicht durchringen können. Was sagst du dazu?
Das finde ich schade. Das hätte es einfacher gemacht, wenn alle wissen, worüber sie reden. Aber am Ende scheint es eine Kleinigkeit zu sein, oder?
Was verbindest du mit dem Begriff Whistleblower? Was glaubst du, was decken die auf? Was ist dir bekannt?
Also ich glaube, der bekannteste Whistleblower, den es gibt, ist Edward Snowden. Ich glaube, das ist der, bei dem es sofort bei allen klingelt. Ich komme ja nicht ganz unvorbereitet in dieses Gespräch, mittlerweile im russischen Exil sitzt, weil ihn in seinem Land eine lange Haftstrafe droht. Ein weiterer Whistleblower ist Julian Assange. Ich glaube, das sind so die beiden, die mir sofort einfallen würden. Dem im Übrigen in den USA, das wusste ich nicht, 175 Jahre Gefängnis drohen. 175 Jahre. Also das sind Menschen, die etwas ans Tageslicht befördern, was sonst nicht öffentlich zugänglich wäre. Und ich glaube, da können wir uns ganz vortrefflich drüber streiten, trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Unterschied zwischen einem Verräter und einem Helden.
Ja, also du sprichst es an. Was sie aufdecken, das sind jetzt die bekanntesten Fälle weltweit, die du genannt hast, aber was sie aufdecken, sind Korruption, also in Unternehmen auch vor allem, nicht nur in Behörden, sondern auch in Unternehmen, Insiderhandel, wenn man also Vorsprungwissen hat und dann Aktien handelt aufgrund dieses Wissens und sich einen Vorsprung verschafft, den andere nicht haben können. Menschenrechtsverletzungen können in Unternehmen eine Rolle spielen, aber natürlich auch in Staaten. Datenmissbrauch, Risiken für die Allgemeinheit. Denk mal dran, dass so Chemieunternehmen, wenn die Dinge ableiten zum Beispiel und niemand davon Bescheid weiß und jemand aus dem Unternehmen das mitbekommt und dann die Öffentlichkeit informiert, das können alles hinweisgebende Personen sein, die die Gesellschaft quasi auf die Art und Weise auch schützen. Nun wird es nicht überall so gesehen und gerade, wenn man den Begriff nimmt, hat er in Deutschland ein Stigma. Ja, in einigen Teilen sogar durch die doppelte Diktatur, zwei hintereinander, noch ein größeres Stigma als in anderen Bereichen Deutschlands vielleicht. Historisch ist es verpönt in Deutschland. Du weißt, dass die Gestapo zum Beispiel darauf basiert hat oder viele Informationen, die die Gestapo im Dritten Reich erhalten hat, kamen von Spitzeln, genauso wie Spitzel in der Stasi oder für die Stasi gearbeitet haben und Hinweisgeber in dem Sinne historisch in Deutschland immer auch so Nestbeschmutzer waren, Nestbeschmutzerinnen, die als Spitzel galten. Und lustigerweise besteht natürlich ein schreckliches Phänomen, ja, dass man seinen Nachbarn verrät oder dass man Menschen irgendwie preisgibt, der Verfolgung sehr oft. Aber lustigerweise hat sich Deutschland deswegen sehr lange schwer getan, Gesetze zu verabschieden, um hinweisgebende Personen zu schützen. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass das sich geändert hat. Durch ein Gerichtsurteil 2011 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Rechte von hinweisgebenden Personen überhaupt erst gestärkt. Es gab eine Altenpflegerin, die würde gut in die Reihe passen demnach, von Assange und von Edward Snowden. Die hieß Brigitte Heinisch. Der wurde gekündigt, weil sie Pflegemängel aufgedeckt hat bei sich in der Einrichtung, wo sie gearbeitet hat. Und der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass ihre Hinweise, die sie da gegeben hat, durch die Menschenrechtskonvention geschützt waren. Ja, also es gibt mittlerweile einen rechtlichen Schutz, den man europäisch nicht mehr einklagen muss, weil es ihn auch in Deutschland gibt. Es gab ein weiteres Beispiel, die sogenannten LuxLeaks, L-U-X. Bist du vielleicht durchgefahren durch Luxemburg? Nee, bist du nicht. Das wäre zu weit südlich gewesen. 2014 gab es Steuerdeals in Luxemburg, die aufgedeckt wurden von Antoine Deltour. Und daraufhin hat die EU eine Whistleblower-Richtlinie verabschiedet. Also die sind die historischen Punkte und die Meilensteine sind auch gar nicht so lange her. Man würde denken, oh, seit den 60er, 70er Jahren unterstützt man irgendwie Menschen, die die Allgemeinheit schützen und schützen wollen und gibt ihnen das Recht, dass sie dann ihren Beruf behalten dürfen oder dass sie besonders ausgezeichnet werden, wenn sie die Allgemeinheit schützen. So ist es nicht. Das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz ist in Kraft getreten. Was glaubst du, wann?
Ich weiß es. Und zwar 2023.
Ja, und auch erst zur Hälfte des Jahres. 2. Juli 23, also vor zwei Jahren.
Das ist wirklich noch nicht lange her, ja.
Und damit sind Hinweisgeber umfassend vor Kündigungen und anderen Repressalien auch in Deutschland geschützt. Ja, das bedeutet, wenn du aufklärst über Missstände, die in deiner Firma herrschen, darfst du nicht einfach nolens volens rausgeschmissen werden, sondern hast einen gewissen Schutz, der dich davor bewahrt. So, warum ist das relevant für die Gesellschaft? Ich habe es mitgebracht, weil es eine wichtige Informationsquelle sein kann für das, was wir machen. Ja, jetzt haben wir dieses schreckliche Beispiel gehört, dass die Gestapo, bei der sehr wenig Menschen gearbeitet haben, genauso wie bei der Stasi, die waren davon abhängig, dass Menschen ihre Nachbarn verraten haben. Aber darum geht es in dem Kontext hier gar nicht. Wir sind auch abhängig davon, dass Menschen, die ein Gewissen haben und in Unternehmen oder in der Verwaltung arbeiten, aufklären, wenn in ihren Organisationen etwas schlecht läuft oder wenn etwas der Allgemeinheit schaden könnte. Und ich habe hier herausgefunden, dass in mindestens 50% der Fälle von Fehlverhalten durch Unternehmen oder Behörden führt Insiderwissen zur Aufdeckung. Das heißt, es ist nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, die diese Fälle aufdeckt, sondern mehr als 50% der Fälle kommt sowas ans Tageslicht, weil Menschen sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich muss in irgendeiner Form die Allgemeinheit informieren. Schäden aufdecken, Täter zur Rechenschaft ziehen, all diese Dinge.
Spannend.
Also Korruption.
Ja, ich hänge dem Gedanken nach, dass das natürlich wirklich eine schmale Gratwanderung ist, weil du es eben schon gesagt hast, zwischen das System verbessern und Nestbeschmutzer. Eigentlich ist das gut, dass man diese Menschen schützt, und andererseits laufe ich sofort dem Gedanken auf den Leim. Na, da kommen jetzt dann irgendwie auch die ganz super kleinlichen Leute um die Ecke, die eben nicht erst probieren, das intern zu regeln, sondern direkt an die große Pfeife hängen.
Ja.
Weißt du, das finde ich ist ein spannender. Weißt du, ab wie vielen Mitarbeitenden du verpflichtet bist, entsprechende Regelungen umzusetzen, eine interne Meldestelle?
Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Hast du das rausgefunden? Hast du das angeguckt?
Ab 50 Mitarbeitenden.
Hätte ich jetzt auch geschätzt irgendwie. Also schon eine gewisse Größe, ne? Ah ja,
Genau,
hieß jetzt.
musst du eine interne Meldestelle einrichten, einen Meckerkasten.
Kommen
Ein
wir gleich nochmal dazu.
Pummerkasten.
Kommen wir gleich nochmal dazu. Also erstmal, es gibt europäisches Gesetz, deutsches Gesetz, was dazu beitragen soll, so wie du es eben schon in einem leichten Vorgriff klargemacht hast, dass Unternehmen selber auch Regelungen finden müssen dafür, dass Menschen geschützt werden, die die Allgemeinheit wiederum schützen wollen oder auf Missstände hinweisen, die uns allen schaden. Also es geht oft entweder um Steuergelder oder um gesundheitliche Risiken, die von Korruption oder von Missständen herrühren. Und ich habe gefunden hier, dass eine Mehrheit aus Angst schweigt. Es gibt EU-Umfragen, nach denen 81% der Europäerinnen und Europäer, die Korruption beobachteten oder erlebten, es nirgendwo melden, ja, weil sie eben Angst haben, dass sie mit Repressalien rechnen müssen, entweder durch die eigenen Arbeitgeber oder durch den eigenen Staat. Bedeutet, wir alle leiden am Ende darunter, weil es keinen rechtlichen Schutz gibt oder der vermeintlich oder der noch unbekannt ist. Ja? Das heißt, wenn du nicht Bescheid weißt über deine Rechte, was ja immer ein Problem ist, dann, was du ja besonders kennst, ne, dann führt es das dazu, dass man seine Rechte auch nicht in Anspruch nimmt. Also, Meldestellen sollen Einzelne dabei unterstützen, diese Angst zu verlieren, berufliche Nachteile zu mildern, dass es keine Kündigung, keine Versetzung oder verweigerte Beförderung gibt wegen der Meldung von Missständen. Und das bedeutet, jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, Missstände entweder anzuprangern oder auch zu melden, ohne dann mit Repressalien rechnen zu müssen für sein weiteres Berufsleben. In kleinen Unternehmen, ich meine, wie du bist automatisch, glaube ich, Nestbeschmutzer, oder was würdest du sagen? Ich habe mich auch schwer getan mit der Frage, wie kannst du das so neutral damit umgehen, wenn du jetzt meldest, dass in deinem so 30-Mann-Betrieb Schwarzgeld irgendwie gewaschen wird. Kannst du ja nicht erwarten, dass du da noch lange Karriere machst, oder?
Das ist aber auch direkt ganz weit nach vorne gegriffen mit dem Schwarzgeld. Also ich kann dir ganz praktisch sagen, wir hatten vor kurzem einen ähnlichen Fall. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Ich bin ja Geschäftsführer von einem Unternehmen mit ungefähr 20 Mitarbeitenden. Und eine Kollegin kam auf mich zu, meinte zu mir: Julius, ich habe hier ein echtes moralisches Dilemma. Und da habe ich sie angeguckt und meinte so: Okay, dann stell mir das mal vor. Und dann meinte sie: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der und der Vorgang tatsächlich so korrekt ist und ob uns das nicht auf Dauer schadet. Und dann hat sie das aber so entschuldigend vorgetragen, also so, als würde sie jetzt etwas Falsches tun. Dann habe ich sie angeguckt und meinte: Ey, das ist total gut, dass du an der Stelle eine moralische Instanz bist und dass du da nach vorne gehst und sagst, das müssen wir in Zukunft anders anhaben, sonst wird das zu einem Problem. Aber das war spannend, das zu beobachten, dass sie sich dafür entschuldigt hat, etwas Richtiges zu tun. Und wenn sie das hört, dann weiß sie ganz genau, dass sie gemeint ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, dass sie so ehrlich war und dann nach vorne gegangen ist. Braucht man auch echt Mut für.
Und habt ihr mit dieser Schwarzgeldsache jetzt aufgehört, oder?
Wir haben sie optimiert.
Jetzt merkt es keiner mehr.
Hatte nichts mit Schwarzgeld zu tun. Und bevor sich der Verdacht erhärtet, unsere Jahresberichte sind ja öffentlich, sind ja als gemeinnütziges Unternehmen maximal transparent.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Okay, es gibt ein Beispiel aus Bottrop, den sogenannten Bottropper Apothekenskandal, fast 10 Jahre her, für jeden, der sich da mal drin vertiefen möchte. Da haben zwei Mitarbeiter einer Apotheke herausgefunden, dass ein Pharmazeut über mehrere Jahre hin Krebsmedikamente gestreckt hatte. Das heißt also, er hat es abgeschwächt, die Medizin, die krebskranke Menschen bekommen sollten, und hat insgesamt 60.000 Infusionen mit zu wenig Wirkstoff auf die Art und Weise produziert. Ja, also was vielleicht eigentlich für 30.000, 40.000 Infusionen gedacht war, hat dann für 60.000 gereicht, weil er das gestreckt hat. Die beiden haben das gemeldet, der Täter wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt und alle profitieren davon. Ne? Natürlich die, denen das gestreckte Zeug gespritzt wurde, erstmal nicht. Aber stell dir vor, dass du jemanden oder dass du jemanden kennst, dem diese Mittel verabreicht werden und niemand würde das melden. Also es erfordert viel Mut, gerade wenn man in Abhängigkeitsverhältnissen ist. Und es gibt Beispiele dafür, dass Menschen diesen Mut finden und haben und das dann auch melden. Und es führt dann auch zu Gefängnisstrafen für diejenigen, die sowas machen. So, was können wir tun?
Zum Glück.
Was können wir tun? Call to Action. Du liebst Call to Action. Es gibt immer noch viel Nachholbedarf. Du hast selber gerade gesagt, das Gesetz in Deutschland ist erst 2 Jahre alt. Ende 2024 erfüllen 25 von 27 EU-Ländern die Vorgaben immer noch nicht vollständig. Das heißt also, jeder, ob in Frankreich oder Deutschland oder dazwischen oder daneben, kann immer noch einen Beitrag dazu leisten, dass die jeweiligen Nationalstaaten diese Richtlinien noch besser umsetzen und Vergeltung härter bestrafen. Ja? Also dafür sorgen, dass keine Repressalien Menschen treffen, die Hinweise geben auf Fehlverhalten innerhalb eines Unternehmens. Dann etwas, was jeder machen kann, eine Kultur des Hinsehens etablieren, ja, dass man nichts verschweigt, dass man offen und transparent mit Problemen umgeht, dass man, wenn man in einer Firma arbeitet, die mehr als 50 Mitarbeiter hat, Meldesystem hat, das ist eine Vorgabe. Das heißt, Meldekanäle, die Technik alleine reicht nicht, es reicht nicht, einen Kummerkasten zu haben, den hast du vorhin spaßeshalber erwähnt, sondern es muss in jedem Unternehmen sowas wie einen Partner für Integrität geben und jemand, den man ansprechen kann, eine Vertrauensperson, im besten Fall zwei, Obleutesystem, bei dem man vertrauensvoll erstmal auf vielleicht auch nachfragen kann oder hinweisen kann und somit keine Nachteile findet, sondern eher Gehör. Okay, also das ist eine Kulturfrage in Organisationen. Was ist da eigentlich für ein Auto hinter dir eingeparkt?
Ich musste einen Platz finden, wo ich guten Empfang habe und der einzige Platz, den ich gefunden habe, ist zwischen der Pizzeria, die jetzt noch geschlossen ist, und dem Parkplatz. Christian, habt ihr selber so ein System bei euch implementiert?
Wir haben dadurch, dass wir mehrere Teams in einem großen Team sind, überall Vertrauensleute. Wir haben ja zwei sehr diverse Bestandteile. Wir sind ein Tagungs- und Konferenzhaus. Das bedeutet, der eine Teil der EAB arbeitet sehr inhaltlich, eher wie ein Think Tank und ist in ganz Europa unterwegs. Der andere Teil macht eher das, was man in einem Hotel erwarten würde. Also Wäsche waschen, Zimmer sauber machen, Küche nicht nur sauber machen, sondern auch kochen in der Küche, den Garten pflegen. Und wir sind auch weniger als 50 Leute. Das heißt, wir haben keine in irgendeiner Form nachvollziehbaren Meldekanäle, aber wir ermutigen jeden, die Teamleiterinnen und Teamleiter darauf hinzuweisen, wenn irgendwas nicht stimmt. Also es wird rauskommen. Gut.
Ja. Wir haben überlegt, tatsächlich ein anonymes Meldesystem einzurichten. Wir arbeiten ja bei uns im Team nach dem Loop-Approach und für genau diese Art von Situation, die ich vorhin beschrieben habe, einen Kreis einzurichten, in dem dann ganz transparent, sollte es zu solchen Fällen kommen, diese bearbeitet werden. Also wir sind da tatsächlich dran, weil ich hatte das Gefühl, dass die Kollegin, die da sehr weit nach vorne gegangen ist, auch auf eigenes Risiko hin, dass man der in Zukunft einen besseren Kanal geben muss, um solche Dinge besprechbar zu machen, als dass sie da den Schritt nach vorne macht.
Sorry, wie würde das aussehen? Also du siehst jetzt, dass, was wäre denn so ein Missstand, der bei euch passieren könnte? Es ist ja, ich meine, du arbeitest in einem Sozialunternehmen, bei mir ist es so politische Bildung, die Leute haben ja halt auch einen großen Idealismus, die hier arbeiten. Was wäre denn das Schlimmste, was bei euch passieren könnte?
Also ich würde mal das von uns jetzt wegbringen. Also ich glaube, was immer mal wieder vorkommt, der bekannteste Fall ist die Treberhilfe in Berlin gewesen, ist die Zweckentfremdung oder Mittelveruntreuung von Fördermitteln. Und dafür sollte man schon Kanal haben, dass solche Dinge offen und transparent besprochen werden können oder aufgezeigt werden können. Und das finde ich, das ist ja im ganz eigenen Interesse. Das ist jetzt ganz weit nach oben gegriffen in der Eskalationsstufe. Aber es gibt mit Sicherheit auch kleinere Dinge, wo man Leuten Kanal geben kann, um zu sagen, hier gibt es etwas, was wir anders oder besser machen sollten. Und damit meine ich nicht, wir hätten gerne 2, 3 Gabeln mehr, sondern hier läuft etwas schief und das würden wir gerne bearbeiten.
Ist das euer Problem, das mit den Gabeln? Habt ihr das immer noch nicht im Griff?
Nein, haben wir immer noch nicht im Griff. Die Leute essen immer noch nur mit Löffeln. Man kann nicht alles haben.
Du hast eine Suppe und du hast nur eine Gabel.
Das Leben ist jetzt Bluetooth und du bist noch Kabel.
Das kenne ich nicht.
Ja, ist im gleichen Song, ist der auch mit drin.
Also, was kann man tun? Man kann sich informieren bei Transparency International. Es gibt Whistleblower-Netzwerke. Man muss dafür sensibilisiert sein. Am Ende des Tages hilft Whistleblowing im besten Fall allen. Man darf nicht übertreiben. Es soll kein Denunziantentum aufgemacht werden. Trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen dem, was wir, was Menschen, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, an die Gestapo erinnert sich Gott sei Dank kaum noch jemand aktiv. Aber was Menschen in diesen beiden Unrechtsregimen erlebt haben, ist natürlich nicht das perfekte Vorbild für das, was wir heute verhindern wollen, nämlich dass irgendwelche Machenschaften im Dunkeln bleiben, die man nicht ans Tageslicht holt. Und es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also zu sagen, ich schweige aus Loyalität gegenüber meinem Arbeitgeber, kann, wenn du auf die Krebsmedikamentengeschichte hier guckst, auch absolut katastrophale Folge haben. Und deswegen ist es wichtig, diese Kanäle einzurichten, sich darüber bewusst zu sein, dass es Gesetze gibt, die Menschen schützen, die Hinweise geben. Und einen Beitrag dazu zu leisten, durch eine Kultur der Offenheit und der Transparenz, das kann nur im Sinne von uns allen sein.
Ja, ich würde gerne noch, weil du es jetzt noch nicht gesagt hast, zwei Dinge mit anfügen, um das Ganze noch zu untermauern. Es gibt Berichte der OECD und von Transparency International und die zeigen, dass in Ländern mit einem starken Schutz für Whistleblower die Korruptionsrate tatsächlich sinkt. Also gibt es einen eindeutigen Zusammenhang, offensichtlich. Und das fand ich auch ganz spannend, dass Whistleblower jährlich tatsächlich Schäden verhindern. Es gibt wohl eine EU-Studie aus 2016 und die spricht von 5,8 Milliarden durch Korruptionsvermeidung, durch Whistleblowing. Und das unterstreicht nochmal die Notwendigkeit, dass, dass das wirklich notwendig ist. Und jetzt noch etwas, noch ein Fun-Fact oder aus der Rubrik Unnützes Wissen. Ich muss es auch erst verarbeiten, als ich es gelesen habe. Und zwar gibt es in Japan kaum Whistleblower, weil Harmonie offensichtlich wichtiger ist als die individuelle Aufklärung. Ist also auch eine kulturelle Frage.
Ist auf jeden Fall eine kulturelle Frage. Gibt auch in Japan, das habe ich jetzt gerade gelernt, kaum politische Bildung. Also man sagt, Politik, das gehört, ist sowas anderes. Das ist ein Bereich, den man nicht irgendwie mit Bildung vermischen soll. Und wenn es um Politik geht, hören Japanerinnen und Japaner auf, das als Bildungsthema zu begreifen. Das ändert sich gerade. Gab auch einen Rechtsruck in Japan. Du weißt vielleicht, dass gerade gewählt wurde und da auch Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind. Und deswegen wird das Thema politische Bildung auch in Kooperation mit deutschen Einrichtungen, übrigens gerade in Japan, interessanter. Jetzt sind wir abgerutscht.
Interessant. Jetzt sind wir abgerutscht. Und okay. Zeitgleich ist mein Telefon abgerutscht.
Okay. Du bist auf Firmenkosten jetzt 6 Monate in Südfrankreich und hoffst, dass dich niemand verrät?
Ja, die Verbindung war gerade ganz schlecht. Schade, dass es keiner gehört hat.
Julius.
Soll ich dir zum Schluss noch verraten, was wir beim nächsten Mal besprechen werden? Haben.
Bitte.
Besprochen. Wir werden beim nächsten Mal besprochen haben. Ich habe dir jetzt schon mal privat erzählt, dass wir uns einen Hund zugelegt haben vor 1,5 Monaten. Und ich bin jetzt über eine gute Nachricht gestolpert, nämlich, dass Hunde in der Lage sind, Parkinson zu erschnüffeln und deswegen im Rahmen von vorbeugenden Untersuchungen Hunde eingesetzt werden können, um eben Parkinson zu erschnüffeln. Und ich fand, das ist ein ganz guter Anlass, mal über diese gute Nachricht hinaus, das Verhältnis zwischen Mensch und Hund einmal zu hinterfragen und zu gucken, wo hilft uns der Hund als unser bester Freund eigentlich noch weiter, außer beim Parkinson-Erschnüffeln? Es gibt Beispiele, die sind sehr naheliegend, wie zum Beispiel Spürhunde, dann gibt es Assistenzhunde. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter gucken. Also wie hat sich das entwickelt? Wo kam das eigentlich her, dass wir uns so gut mit Hunden verstehen? Wie viele Rassen gibt es eigentlich? Und warum ist unser Verhältnis zu Hunden so gut? Und das wird meine gute Nachricht fürs nächste Mal. Cool. Hunde erschnüffeln Parkinson.
Was hast du für einen Hund?
So ein richtiger Klischeehund, ein Golden Doodle, Mischling aus einem Golden Retriever und einem Pudel.
Wow.
Ist ein schöner Hund, sieht aus wie ein Teddy, sieht wirklich original aus wie ein Teddybär.
Zeig mal.
Kann ich nicht, hab ihn gerade nicht hier, aber ich schick dir gerne ein Foto.
Okay, beim nächsten Mal hast du ihn aber auf dem Schoß dann.
Ja, hundertprozentig. Beim nächsten Mal zeichnen wir auch wieder in echt auf.
Sehr gut. Julius, hat Spaß gemacht.
Sehr schön.
Gute Zeit in Frankreich für dich. Au revoir.
Gute Zeit in Berlin und dir auch bald einen schönen Urlaub. Salut.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.